Hi, hier ist Marina Besorgsede, ja auch bekannt als die Marina. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mein Buch gelesen, Die Bossin. Darin beschreibe ich die Ups und Downs meiner Karriere. Über 20 Jahre in der Musikindustrie. Wie habe ich es geschafft? Wie bin ich mit Rückschlägen umgegangen? Und oft werde ich gefragt, how did you do it? Und oft ist meine Antwort, keine Ahnung. Did I do it? Doch in diesem Podcast geht es gar nicht um mich. Es geht um meine Gäste, die ich fragen möchte. Wie habt ihr es geschafft? Wie seid ihr mit Rückschlägen umgegangen? Was sind eure Tipps? Und was habt ihr manifestiert für eure Karrieren? Willkommen bei I Did It, dem Podcast, der genau nachfragt, how did you do it? Heute gibt es eine Premiere in meinem Podcast-Studio. Ich habe gleich zwei Gäste zu Besuch. Zwei junge Männer aus Berlin, die mit ihrer Comedy-Serie Fleischwolf etwas geschaffen haben, das ich so in der deutschen Unterhaltungsbranche bisher noch nicht gesehen habe. Eine Serie aus der Culture für die Culture. Filatov und Zino sind die Köpfe hinter diesem Projekt. Und als wäre das nicht genug, beglücken sie uns seit einigen Wochen auch noch mit einem Podcast, den es definitiv gebraucht hat. Guten Morgen Deutschland, der Podcast, der sich den relevantesten News- und Popkulturmomenten der Woche widmet. Doch wer sind diese zwei Berliner Jungs eigentlich? Und wie schafft man es, schon in der ersten Staffel Stars wie Felix Lobrecht, SSCO und andere Größen aus dem deutschen Hip-Hop für eine eigene Serie zu gewinnen? Was machen Filatov und Zino, wenn sie mal nicht selbst vor der Kamera stehen? Und noch wichtiger, wie überzeugt man Menschen davon, Geld in so einen genialen Unsinn zu investieren? Filatov und Zino, kriege ich jetzt endlich auch mal eine Rolle in eurer Serie? Was kommt als nächstes? Und mal ehrlich, how did you do it? Willkommen in meinem Podcast.
Ey, danke schön, Marina. Boah, ja, du hast eine sehr schöne, beruhigende Stimme, muss ich sagen.
Dankeschön.
Jetzt, wo ich dir gerade so über Kopfhörer gehört habe.
Stark.
Dankeschön. Ey, es ist wirklich eine ganz, ganz große Ehre, dass ihr hier seid. Ich hatte ja die Ehre, bei der Premiere eurer Serie dabei zu sein. Und mein absolutes Highlight war tatsächlich, waren die Reden, die ihr gehalten habt auf der Bühne. Mhm. Müssen wir nicht drüber quatschen. Es war einfach unfassbar lustig und passend zu dem, was wir davor auf dem Bildschirm gesehen haben. Und ich dachte so, oh, werden die Jungs es schaffen, mich wirklich über mehrere Folgen so oft zum Lachen zu bringen? Weil das ist manchmal so, du siehst einen Trailer oder du siehst nur eine Folge von etwas und denkst so, ja, die haben das Beste schon rausgeholt, alles andere war langweilig. Aber Leute, ich habe selten so viel gelacht.
Stark.
Und selten so viele Sketche quasi, die ja dann in so einer Folge sind, als so Favorite-Sketche abgespeichert. Könnt ihr mir bitte mal erzählen, wie high wart ihr, als ihr die geschrieben habt? Oder was ist passiert, dass ihr so eine geile Serie geschrieben habt?
Boah ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also das ist viel einfach zusammen abhängen, so unsere Dynamik, manchmal vielleicht ein bisschen high sein und dann, ja, es ist eine Sammlung der letzten 6 Jahre, viele Ideen sind schon sehr alt, manche Ideen hatte einer von uns alleine, viele Ideen hatten wir zusammen, sehr viel basiert auf echten Erlebnissen, die wir hatten und die dann so ein bisschen ad absurdum gesponnen wurden, manche Sachen genauso passiert, also das wirklich so von allen Sachen, was dabei so, und es ist eigentlich immer so ein zündender Gedanke, irgendwie sowas, ey Dicker, was hat Nanunana wieder für eine Schrottproduktpalette? Und dann, man redet einfach kurz drüber und 3 Minuten später hat man schon was.
Ja.
Gibt's aber natürlich auch diese Momente, wo man so 3 Stunden zusammensitzt und so überlegt, okay, was können wir machen, und man kommt auf nichts so. Aber dann, ja, kommen in einer Stunde auf einmal 15 Ideen.
Ja, also es ist in erster Linie, schreiben wir halt ganz viel oder fast immer zu zweit. Also manchmal kommt man mit irgendeiner Idee an, aber es und dann ist die Dynamik so, ey, wenn jetzt nicht einer von uns beiden lacht, dann ist einfach nicht lustig. Und das ist so die erste Barriere. Und wir haben irgendwie einen sehr witzigen Freundeskreis. Wir hatten erst letztens mit Johnny drüber geredet gehabt. Guck mal, wenn du in Berlin aufwächst, dann hast du generell, ist dein Leben todeslustig. Super viele Charaktere in der Jugend, im auch Berufsleben, überall. Und dann ist der Maßstab an, was finde ich lustig, schon relativ hoch, ne? Genau, deswegen würde ich sagen, also ich kenne privat super lustige Leute, die einfach nicht vor der Kamera stehen oder auch vielleicht vor der Kamera nicht lustig sind, so, weißt du, aber so dieses Gefühl, dass man sich so gegenseitig zum Lachen bringt, also wir schreiben gerade wieder weiter, so genau, ist auch gerade so ein bisschen exklusiv, war, haben wir so noch nie erzählt gehabt, so genau, wir schreiben an was gerade weiter. Wann Staffel 2? Leute, wann Staffel 2?
Wir warten alle.
Genau, die schreiben uns die ganze Zeit, die Leute, das finden wir irgendwie sehr, sehr witzig. Und da ist es so, dass wir einfach im Büro sind und manchmal kommen dann Mitarbeitende zu uns rein und meinen so, ey, so, jo, was geht? Warum lacht ihr die ganze Zeit so? Und wir so, ja, wir schreiben. Mhm. So, und schreiben heißt halt nicht irgendwie so, ey, guck mal, das habe ich jetzt geschrieben und so, sondern das ist sich gegenseitig zum Lachen bringen. Das ist so, und dann schreibt man das auf und wenn das nicht funktioniert, dann ist der Witz wohl nicht lustig. Und es gibt so selten Sachen, die man einfach nur so durchgedrückt hat oder eigentlich gar nicht, oder?
Ja, es gibt schon so, also es gibt so einzelne Sachen, wo dann einer so drauf beharrt hat, doch, doch, das bitte drin lassen. Ja. Weil ich schwöre, ich finde es lustig. Also in Fleischwolf, da sind Witze drin, die sind nur für uns teilweise.
Genau. Ja.
Also kein anderer versteht die auch, kein anderer findet das lustig so, weil es so, ja, ist wie gesagt irgendwie so Insider-Ding. Und dazu, was André gerade gesagt hat, es ist auch so eine Art, ich will gar nicht Wettstreit oder sowas sagen oder Konkurrenz, aber es ist so ein auch so gegenseitig gucken, okay, womit kann ich ihn jetzt zum Lachen bringen, so, weißt du? Oder dann eine Idee.
Ja, das braucht es ja auch.
Ja, ja, genau. Oder eine Idee, man hat es so dann runtergeschrieben, jetzt vorgestern oder so, habe ich so eine Idee so runtergeschrieben. Ich habe das dann André zum Lachen zum Lesen gegeben und meinte so, ja, lies mal. Und ich habe so durch meine Kopfhörer gehört, dass er manchmal lacht und das hat mir voll so Energy dafür gegeben, weißt du?
Ja, genau. Das finde ich krass, weil also du hast es ja auch gerade gesagt, ich komme ja auch aus Berlin-Kreuzberg, ich bin da aufgewachsen und manchmal erzähle ich Dinge so Leuten, die nicht aus Berlin sind und ich finde es witzig, weil es ist so für mich voll normal. Mhm. Aber die sind so, die gucken mich dann so an wie so, was?
Darüber macht man eigentlich
Darüber macht man keine Witze, aber für mich ist halt witzig.
Guck mal, ich mach dir mal ein Beispiel und ich finde, das ist so in the nutshell, was du gerade gesagt hast, ja? Das ist der Witz, von dem Sino jetzt gerade gesagt hat. Ich habe gestern einen so Witz, der noch nicht aufgenommen worden ist, so gelesen. Das sind diese beiden BWG-Securities, beiden Securities, so.
Die sind so scheiße geil.
Ey, aber die sind so nahbar. Das sind echte Leute.
Man sieht die manchmal.
Ja, genau. Und ich höre die Stimmen von denen in meinem Kopf so mehr oder weniger so in Alltagssituationen, die bringen mich zum Lachen. Das ist wie so eine, ich sag ehrlich, auch ein bisschen wie eine Facette von uns, wenn wir irgendwie sehr früh angefangen haben zu kiffen, hätten angefangen zu kiffen oder hätten irgendwie die Schule nicht durchgezogen, wären wir diese beiden Typen einfach geworden. Ja. So. Und da war es eine Sache, dass die haben wieder eine Business-Idee und haben gesagt, ey, wir machen jetzt Premium-Paket-Fahrkarte. Mhm. So. Wenn die Leute extra Geld bezahlen, dann begleiten wir die so, ja, so als Bodyguard-mäßig, so, weißt du? So, also du hast so zwei Sekus, die dich durch die U8
aber
begleiten.
Aber ich wollte gerade sagen, für U8, ich würde sofort kaufen.
Ja,
so,
genau.
So, genau, so Begleitung, so. Und dann verstehen die das aber wieder so auf ihre Art und Weise und dann ist es so eine junge Frau und sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Und dann kommt einer vorbei und dann sagt Orkan,
was guckst du sie an, du Hurensohn?
So, und das ist dann so instant, das ist für mich so Berlin, ich hab das schon mal so gehört, das ist passiert, so ist es schon mal passiert, ich hab sowas schon mal gesagt, so, weißt du, so, und das einfach aufnehmen und den ARD dafür quasi, oder Funk in dem Fall, dafür bezahlen lassen, dass wir das beobachten und aufnehmen.
Ich finde das so geil, aber ich finde, es gibt so mehrere Ebenen in der Serie, also zum einen, ich finde, es gibt voll viele Charaktere. Ich schwöre, ich kenne die. Mhm. Solche, ich kenne die genau so. Das ist das eine.
Kennst du diese bisschen Sus-Manager?
Hast ja,
du damit
genau,
vielleicht
nee,
irgendwann mal Erfahrung gemacht in deinem Leben?
Aber es sind natürlich so ein paar Sachen, die, wo ich mich gefragt habe, finde nur ich das lustig, weil ich als Insider weiß, so wie Agenturmenschen sind.
Ja.
Und es gibt ja auch so zum Beispiel die Situation, wo ihr dann so dieses Mann, wir sind jetzt wieder langweilig, also wir bringen Langeweile wieder zurück, weil du denkst ja, du musst ständig das Rad neu erfinden, wie du berühmt wirst und so. Das sind ja so Sachen, wo ich lange überlegt habe, finde nur ich das lustig, weil ich ein Insider bin, so was die Branche betrifft. Aber dann habe ich es mit so ein paar Homies von mir verglichen und die haben alle an denselben Stellen gelacht.
Yeah.
Die fanden alle dasselbe lustig, weil die einfach, jeder kennt solche Charaktere, egal was du beruflich machst. Mhm. Aber es waren trotzdem auch Sachen dabei, wo ich gedacht habe, Hut ab, dass ich weiß nicht, wer bei der ARD das durchgewunken hat, aber ich habe ja oft mit den Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Der muss auch, entweder muss der gedacht haben, ich verstehe es nicht, lass mal einfach machen, wird schon gut gehen. Oder jemand sitzt da und ich muss mich entschuldigen, weil ich immer gesagt habe, da kann keiner sitzen, der ein bisschen Humor hat, so.
Ja.
Weil da sind schon echt Sachen dabei, wo ich mir wirklich die Frage gestellt habe, wie habt ihr das hinbekommen?
Ja, der Humor ist ein bisschen derbe, würde der Hamburger sagen, ne? Oder? Hamburg sagt man derbe.
ist so ein Hamburger Wort für mich auf jeden Fall.
Genau, ja. So und
so ein Jan Delay-Wort.
Ich glaube, dass voll viele Leute, guck mal Marina, voll viele Leute vergessen einfach, wie übertrieben klug wir sind. Ja. Mhm.
Passiert mir auch. So,
genau. Und ich glaube,
unterschätze mich manchmal selber sogar.
Genau, ich glaube einfach, Funk hat es einfach nicht vergessen und relativ früh gecheckt. So, das hinter diesem, wir sind sowas wie, wie sage ich immer, der Wolf, nee, wir sind das Schaf im Wolfspelz. Das sind wir. So, das sieht erstmal so alles, oh, irgendwie gemein und sehr Hip-Hop und sehr streetig und alles aus. Ist es auch die Sprache und Dings. Aber wenn du so ein Segment drunter gehst, sind das schon kluge Gedanken drin.
Ey, da sind voll viele Metaebenen genau. Dabei, ja, finde ich.
Dumm, aber schlau.
Und ja. Bei Funk ist es so, also schöne Grüße an Stefan Spiegel, Seda, so die Diskussion zum Teil geben, also Stefan Spiegel ist quasi der Content-Chef ARD-seitig bei Funk und der hat's verstanden. Der hat gesagt, ey, sowas braucht Deutschland gerade und ich würde jetzt nach der Zusammenarbeit, nach der ersten Staffel, würde ich glaube ich auch zwischen öffentlich-rechtlich so Classic und Funk unterscheiden.
Ja, auf jeden
Funk
Fall.
Ist ein super, Digga, das ist ein Startup einfach so. Also das ist so ein, die sind wendig, die checken das, die checken Internetphänomene und so weiter. Natürlich sind die nicht jetzt so Berlin-Mitte-Humor, dass die das 100% alles verstehen. Also
und es ist auch immer noch ein großer Apparat, ne?
Ja, genau.
Also man muss sagen, Seda versteht echt eine Menge ja. Und ich glaube, sie hat auch nochmal so diese Privatmeinung, die finde ich lustig, so. Und das, da sind wir uns sehr, sehr oft einig. Und ab und zu muss man dann diskutieren, ey, wie relevant ist der Grimmelpreis? Sollte das thematisiert werden oder nicht? Ist es so, kennt man den? So einen auf ja. Den. Genau, solche Diskussionen gibt man sich dann, aber so, sie findet Orkan und Maciek findet die einfach nur lustig. So,
der,
genau.
Ey, wirklich, also wie gesagt, ich hatte auch schon, Jerry Wiesen war hier.
Mhm, stark.
Und mit ihm habe ich drüber gesprochen, aber auch mit Cynic. Ich habe ja, ich würde sagen, einen sehr speziellen Humor. Und dadurch ist es sehr schwer für mich, dass man mich zum Lachen bringt. Also ich würde von mir behaupten, ich bin so klug und ich habe so einen guten Geschmack, was Humor betrifft, dass es voll schwer ist, mich zum Lachen zu bringen. Und deswegen sind es sehr wenige Menschen, die ich persönlich witzig finde. Und gerade wenn die aus Berlin kommen, habe ich einen sehr hohen Anspruch. Mhm. Ja? Ich meine, ich komme ja auch aus der Zeit, ich bin ein riesen Kurt Krömer-Fan gewesen. Mhm. Es ist nicht so einfach, das zu treffen bei mir. Und ich wusste ja vorher schon, dass ihr lustig seid, weil ich hatte einzelne Sachen von euch geguckt. Fleischwolf gab es ja auch
ja,
schon
ja,
vor
ja, ja.
Der
du
Serie.
Du warst Early Bird, also du hast es damals noch auf Insta gesehen, so diese,
genau.
Diese Tamasch und
ja,
sowas.
Genau.
Als man nicht mal Reels gab, als man diese
genau,
Karussell-Post-Video
genau.
Machen
genau.
Musste. Ja.
Das heißt, ich wusste ja schon, dass ihr nicht mehr alle Latten am Zaun habt und dass ihr witzig seid. Aber das wirklich in so eine Sketch-Serie zu packen und auf... Ich glaube, 15 Folgen waren das.
Ja, genau. Ja.
Auf 15 Folgen so durchzuziehen, dass man auch so Charaktere hat, wo man denkt, ich muss den in Staffel 2, ich muss wissen, was jetzt passiert. Werden die endlich woke in ihrer Agentur? Was passiert mit den, weißt du, so mit diesem, ich weiß nicht, wie der heißt, aber dieser Charakter, der alles kacke findet, so du, also dein Charakter heiratet.
Ja, genau.
Und du bist
Steve
sofort,
heißt
ja, Steve.
Ja, genau.
Steve ist so, ey, Steve ja. Ist so scheiße.
Ja.
Steve
aber,
ist so
aber
scheiße.
Steve kennst du auch, ne?
100, jeder hat einen Steve.
Ja, ja,
jeder hat einen Steve.
Genau.
So, bei mir ist der Steve weiblich, aber ich schwöre, jeder kennt ihn.
Boah, krass, so einen weibliches Steve würde ich sehr gerne mal kennenlernen.
Ohne Witz, jeder hat einen Steve.
Mit
bitte,
Steve
ich schwöre, sie wäre perfekt für Steve. Aber
und Steve ist so, das ist auch wieder so ein Typ, den gibt es. Das ist so einer,
ja.
Mann, ey,
ja,
wenn man
genau.
Ehrlich ist, ist ein trauriger Charakter. Also
ja.
Das ist so eigentlich so, der ist witzig und so, aber im Sinne von, er möchte auch cool sein.
Er möchte cool sein.
So.
Aber
so, genau, er möchte
und
nicht
lügt auch so ein bisschen.
Er möchte
so,
lügt
genau.
Voll,
dass seine Klamotten ja. Gefälscht sind. So,
ja,
weißt du?
Sieht man total und er sagt nein. Aber ich finde, die Dynamik ist halt auch total lustig, weil so... Ich kenne das halt, weißt du? Und das Lustige ist, ich habe der weiblichen Person diesen Sketch gezeigt und gesagt so, ey, guck mal. Und sie war so furchtbar. Und ich war so, because it's you. Du bist Steve. Aber das quasi so auf 15 Folgen zu schaffen und den Wunsch von uns Zuschauern zu wecken, noch mehr davon zu sehen und diese Charaktere wirklich immer wieder zu sehen in euren Sketchen. Nicht, dass ich euch das nicht zugetraut habe, aber ich, wie gesagt, habe immer einen sehr hohen Anspruch. Und ich habe dir ja auch geschrieben, nachdem ich mir das dann angeguckt habe, dass ich einfach so begeistert war, weil ich glaube, es ist so schwer für mich persönlich, weil ich arbeite in der Branche schon so lange. Ich habe auch mit Rap so viel schon gemacht. Und für mich sind diese Künstlerinnen ja wirklich Künstlerinnen und Menschen. Und ich beschreibe es auch in meinem Buch. Immer wieder sind Menschen gekommen, die lustige Ideen hatten. Die lustige Ideen hatten, was mit Hip-Hop zu machen, so. Und ich ihnen immer wieder den Zahn ziehen musste, zu sagen, das ist aber nicht lustig. Ja. Also es gibt so eine Anekdote, rest in peace, Jiva, aber da habe ich ihn angerufen, weil ich wusste, er ist der Einzige, der mir helfen kann. Ich habe an einem Drehbuch geschrieben für eine Hip-Hop-Serie. Mhm. Ich hatte kein Problem damit, dass es eine Comedy-Serie wird. Aber es musste aus der Szene heraus entstehen. Mhm. Das heißt, mit meinen Insights von so Labels und Managements und so, weil es gibt so wirklich lustige Charaktere. Klar. Und lustige Klischees. Und die wollten aber so die ganze Zeit auf dieses lass mal vor Blocks in lustig machen.
Ja.
Und ich war so, nee, lass mal nicht machen. Und dann wollten die halt Haftbefehl dafür haben und Chata und so. Dann habe ich Jiva angerufen und gesagt, ey, ich komme mit den Jungs vorbei, mit der Produktionsfirma. Erklär denen mal, warum bestimmte Dinge nicht gehen, so bei uns im Hip-Hop.
Was denn zum Beispiel?
Und da war so die Anekdote war sehr lustig. Und zwar, die haben ihm was vorgelesen, was sie geschrieben haben. Und wen sie dafür haben wollen.
Du warst dann da mit
Rata? Ja. Aha. Der kam dann. Wir sind zu ihm ins Hotel, der war nämlich irgendwie in Berlin. Und dann sind wir hin und die haben ihm so ein bisschen was gezeigt, was sie schreiben wollten. Und welchen Charakter sie dafür haben wollten. Und dann hat Jiva die so anguckt und gesagt, so, guck mal, ich erzähle euch eine Geschichte. Wir hatten einen Dreh für eine Serie. Und jeder hat das Drehbuch bekommen. Jeder. Auch die anderen Bros sozusagen. Und an dem Tag des Drehs, während quasi die Szene gedreht werden soll, dass dieser eine Bre erschossen werden muss, sagt dieser Bre so, kann ich nicht machen. Er sagt, warum? Er sagt, jeder weiß auf Straße, niemand erschießt mich. Und die so, er steht im Drehbuch.
Yeah.
Das ist die Geschichte, er so, ich mach nicht. Und da hat er mir damit geholfen, diesen Produzenten zu erklären, egal wie lustig es in deinem Kopf ist, wenn du gar kein Gefühl für unsere Szene hast und für die Menschen, für die Protagonistinnen, dann wirst du das nicht lustig machen können, weil das wirklich ein schmaler Grat ist. Und deswegen ist es so krass, dass ihr was gemacht habt aus der Szene heraus. Für mich ist so interessant, weil ich bin aus der Szene, haben euch Leute außerhalb der Szene angesprochen, sind Regisseure oder Produzentinnen, sind Menschen auf euch zugekommen und haben gesagt, ey, das ist krass, das habe ich so noch nicht gesehen, Props.
Ja, auf jeden Fall. Also auch so Leute, über die man sich auch so wirklich gefreut hat. So, ne? Also es gibt natürlich aktuell viele Leute, die auch so draußen so nach Foto fragen oder mal so kurz, so kurz quatschen. Und da würde ich auch nicht jeden aus dieser Bubble irgendwie so zuordnen. Aber auch so von Leuten, die man kennt, haben wirklich echt viele Leute so Schulterklopfer gegeben und sich darauf gemeldet und da die Anerkennung für gezeigt.
Also so deutsche bekannte Schauspieler, genau. Wo man sich denkt, ah krass, also so, du hast es gesehen und du bist schon so lange drin und Leute sagen so, ey, ihr habt es wirklich selber geschrieben und so. Und
ja.
So, ja, Mann, so. Und das ist irgendwie so, so aus Hip-Hop-Sicht ist, wenn du alles selber machst, ist krass. Also so, weißt du, so ein Raff, ich mach die Musik selber.
Ich hab produziert.
Ja, so wie Weezy auch, der so alles kann.
Genau. Und wenn du dann auch noch so wie Alligator dann noch deine Musikvideos machst, ist irgendwie, wirst du gut angesehen. In der deutschen Filmlandschaft fühlt es sich aber so ein bisschen so an, so wie, guck mal, die haben alles selber gemacht. Ey, sowas hatten wir zum Beispiel auch als Feedback bekommen, was wir so ein bisschen komisch fanden. Das war so senderseitig, so ein auf, ach so, ihr seid auch die Produktionsfirma und ihr seid die Dings so.
Ja, und so eine kleine Produktionsfirma? Also, weißt du, die erwarten dann irgendwie, dass da so ein Flaggschiff mit 300 Mitarbeitern oder so ist. So.
Genau.
Ja,
genau. Und ich fand so mit die krassesten Komplimente, die ich bekommen habe, für mich fühlte sich das an. Guck mal, natürlich irgendwelche so Leute, die jünger sind und irgendwie auf einer Tischtennisplatte kiffen und sagen so, ey Bruder, wir ziehen uns gerade Fleisch auf jetzt, just in dem Moment rein. Ich habe extra für dich die ARD-Mediathek runtergeladen, damit wir weitergucken können. Ich so, Bruder, ey, danke schön, überkrass. Also, bisschen erwartet aber, weil für diese Leute haben wir es ja geschrieben. Ist ja klar, dass sie es cool finden sollen und aber trotzdem schön, dass es funktioniert hat, weil Humor ist ja, weiß er selber, voll. So genau, hätte auch in die Hose gehen können, so.
Ja.
Aber die krassesten Komplimente waren dann wirklich schon von so älteren Deutschen, sag ich jetzt mal, also, so, weißt du, die so auch ein Lehrer hätten sein können von
Jesus,
weißt du. Wo ich mir so am Anfang so auch nicht 100% wusste, so, ey, wollen die mich jetzt verarschen oder ist es jetzt ernst gemeint?
Ja, ich weiß, was
so, du genau, so. Und irgendwann habe ich es dann gecheckt, weil es halt so viele sind, jetzt auch gerade wieder, vor gestern oder so, ist einer aus seinem Auto so halb ausgestiegen, so, weißt du, und schreibt mir so, entgegen, der stand an einer roten Ampel, so und schreit so, Guten Morgen Deutschland! Und ich so, oh krass, hab mich gewundert, wie gesagt, hätte den niemals irgendwie so auf unserer Bubble zugeordnet, war halt irgendwie so ein bisschen älterer, so, weißt du, und aber dann natürlich auch einer so in Malerklamotten, so sichtlich, Migra-Hintergrund, so, so, weißt du, und dann der so sagt, ey Bruder, ich schwöre, voll schön, dass ihr für uns diesen Humor macht, so, so, weißt du, und ich denke mir so, krass, Bruder, voll schön, dass du so siehst.
Ja, mir bedeutet das auch immer viel mehr,
genau,
weil ich immer glaube, dass ich, also, und das ist das, was du gerade gesagt hast, ich weiß immer nicht, wenn so ein gutbürgerlicher deutscher Mensch kommt, der älter ist, ob der das jetzt so meint von wegen so, ey, Hut ab, ich hätte es auch gerne so gemacht wie du oder so krass, so Respekt. Oder ob der so auf mich runterguckt, weil er denkt so, Mann, das habe ich dir aber nicht zugetraut, du kleines Migrakind. Ich bin mir immer nicht sicher.
Ich sag ehrlich, bestimmt eine Mischung aus beidem oder mal so oder mal so.
Ja, und da ist es ja so, also ich glaube, die sehen da einfach nochmal eine zweite Ebene. Also die sehen dieses, so wie bei South Park, da gibt's einmal eine so, wo die so einfach antisemitisch so sind und Ausdrücke sagen, so genau, und dann eine Ebene, wo das auf einmal so nochmal so eine zweite Bedeutung hat. Ich glaube, so diese Älteren sehen diese zweite Ebene. Einer meinte dann, wie gesagt, so, es war in so einem Kiosk, ich habe sie nicht so geglaubt und alles. Und dann hat er gesagt, nein, kein Spaß. Ich gucke das, die ganze Familie guckt Fleisch. Dann habe ich so gecheckt, achso, er guckt es mit seinem Sohn. Ich sollte so ein Selfie wollte er mit mir so machen, wo er so gesagt hat, ja, wann kommt die 15. Folge endlich? So genau, das fand ich irgendwie sehr.
Ich freue mich am meisten über diese Kids eigentlich, ja. Also wir waren letztens Karl-Marx-Straße, da kam so ein Junge, er war vielleicht so 10 oder sowas, er sagt so, darf ich euch umarmen und sowas, so, weißt du, also auch irgendwie so,
ja,
so voll sweet, so,
Und hatte so instant sofort irgendwie aus seinem Handy die Sketche und alles, also guck mal, das ist mein Lieblingssketch, Bruder, der war 10 oder so, weißt du, dann ist er später mit seiner Mutter vorbeigekommen, meinte, guck mal, das sind die Mama und so, da war mit Kurt Krömer, meinst du das?
Ja.
Er hat echt gesagt, nur mich umarmt, aber,
Okay.
Nee, ich habe ihn danach auch nochmal getroffen.
Kennst du so? Bandtrennung.
Ja. So. Nee, er hatte mich auch umarmt.
Genau.
Ja, wirklich? Er hat sogar ein bisschen doller
getroffen. Nee, ich glaube, der hat nur mich umarmt.
Okay,
nee,
aber du wenn du zuhörst, schreib's in die Kommentare, wen du doller umarmt hast.
Aber du hast was Gutes gesagt, ne? Das war auch so, für uns war das auch so, dass so das, wo wir herkommen, das wird im Fernsehen und wo auch immer, so öffentlich-rechtlich, es wird so dargestellt wie, okay, so Erkan und Stefan-mäßig, weißt du? Mhm. Oder gar nicht mal nur öffentlich-rechtlich. Ich hatte mal so eine Nebenrolle in so einem Netflix-Film und da war es auch bei so einem Rap-Battle und ich war so der Juror und ich bin da so zu diesem Fitting gekommen, es war so 2 Drehtage, so, ne? Also, kleine Rolle. Ich bin dann so zu dem Fitting gekommen und die haben mir so ein altes, gelbes, ausgeblichenes, so Run-DMC-Shirt hingehalten. So, mein, so, das ist dein Kostüm. Ich meinte so, ey Leute, ich will euch jetzt nicht in eure Arbeit reinreden, aber ich kenne mich da ein bisschen aus und das ist es nicht,
ja,
so, ne?
Ja.
Und dann, am Ende, ich hatte einfach meine Klamotten an, so. Aber, als dann diese Szene gedreht wurde, da waren vielleicht so 100 Leute, das wurde im Tresor unten gedreht, da war so 100 Komparsen und dann so Leute rumgelaufen mit so, Bottischen voll mit so New Era Caps und war so, wir drehen die Hip-Hop-Szene jetzt alle hier einmal, die Cap hier aufsetzen und so, weißt du?
Ey, das spricht
und so Baseball, so Basketball-T-Shirts, wo ich denke, Dicker, das sieht man schon
Wir sind hier nicht in einem Echo Fresh-Video von ich bin jung und brauche das Geld.
Wirklich, aber so sehen die uns ja und so sehen sie aber auch. Und das ist ja das, was ich gemeint habe, so sehen sie auch den Humor. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, sie wollen nicht mit uns lachen, sie wollen über uns lachen, weil wir irgendwelche komischen Charaktere sind, die
wir reden und sowas so. Also genau, ich checke schon, dass Leute sowas so ein bisschen faszinierend finden können. So, also einfach so einfach wie so Lagerfeuer zugucken und dann so sehen, ey, guck mal, wie der Filatov wieder redet. Alter, guck mal, er kriegt sein Maul gar nicht auf beim Reden und so. Das check ich, das finde ich so, wenn die das nicht belächeln, das ist auch vollkommen okay, weil wenn irgendwie so ein alter Bayer, wenn ich den nicht verstehe, finde ich das auch irgendwo faszinierend, wo ich mir denke, krass, wir leben einfach im gleichen Land, ich verstehe dich nicht so. Außer irgendwas mit Hitler habe ich jetzt gerade nichts verstanden, so weißt du, bist mir original in Bayern so passiert. So krass. Genau, und aber mich wundert es, wenn die dann so Insider zum Teil abstrahieren oder verstehen können. Ich war in einem anderen Podcast und es war auch so ein Stromberg-Podcast, so, weißt du? Und ich meinte, mit der Folge hattet ihr mich, ab der ersten Folge hattet ihr mich schon gehabt. So. Ich meinte, okay, krass, aber das ist doch so eine kurdische Hochzeit. So, warst du schon mal auf so einer Hochzeit? Er meinte, nee, aber man kennt die Dynamik trotzdem und das ist irgendwie so ein Einblick in eine andere Welt und man denkt sich so, ey, das wirkt so authentisch, ich kann mir vorstellen, das war so.
Ja.
So genau, und dann geht es dann so weiter, mit diesem, mit so einer Anspielung aus. Kennst du die Serie Die wilden 70er?
Ja, klar.
So genau, da ist doch diese Anspielung, diese Blunt Rotation, wo die da sitzen und die ganze Zeit schwenkt die Kamera zu Haribo, zu Nizzy und zu Alex Maxwell.
Ey, das ist krass, weil ich habe wirklich daran gedacht, als ich es gesehen habe.
Das ist das. Und das ist eine Filmreferenz, weil wie gesagt, nochmal, ja, kleiner Callback, alle vergessen leider, dass wir übertrieben schlau sind, so. Und das ist zum Beispiel eine Filmreferenz und er meinte, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh Moment, da kann was nicht stimmen, weil das erwartet man dann nicht. So, weißt du, man erwartet dann in irgendwie so einem, in so einem Setting, entweder ist es so komplett auf Klamauk und dann gibt's da keine Film, keine krassen Filmreferenzen und kein nicht so. So, und er meinte, okay, da habe ich so eine Art Bruch gesehen. Mhm. Kurz zu dieser anderen Sache, wo du gesagt hast, ey, das mit Jiva, so, was du gesagt hast. Als wir die Szene, die danach kam oder davor kam, wo wir mit Nizzy und Haribo draußen stehen und wir uns mit Gedanken unterhalten, ja, da war das so, dass die Jungs, die meinten, die haben es am Anfang nicht ganz verstanden, was wir da machen, weil wir reden ja nicht, sondern machen nur so Grimassen und dann war, haben wir denen das aber vorher erklärt, aber irgendwie nicht gut genug erklärt so. Und dann hatte mich Nizzy später darauf angesprochen und meinte, ey, krass, ich habe das in dem Moment nicht verstanden, was ihr macht, aber es ist sehr witzig geworden und es ist so, ja, wie zwei Brüder, die sich so ohne Worte verstehen. Was ich damit sagen wollte, ist, dieser Vertrauensvorschuss, den wir bei der ersten Staffel von der Szene, aber auch von Funk, muss man sagen, genossen haben, ist einmalig gerade in Deutschland.
100%. Und das ist ja auch, was ich vorhin in meinem Intro gesagt habe. Ich glaube, grundlegend wird es Menschen geben, die euch jetzt erst kennenlernen, weil es bei Funk ist, genau. Aber ich kannte euch ja auch schon ein bisschen länger oder wir kennen euch ja alle ein bisschen länger. Mhm. Ich meine, du, Tino, hast, und das habe ich dir auch tausendmal gesagt, ich glaube, du die legendärsten Festival-Vlogs gemacht, die es überhaupt gab im Hip-Hop. Und ihr habt vorher schon so viele geile Sachen gemacht. Auch du standst, Filetov, schon für so coole und kreative Ideen. Also man hat schon sehr viel Vertrauen in euch gesetzt.
Ja.
Und ich hätte euch auch, also hättet ihr mich angerufen und gesagt, hier, kannst du mir deine 20 Künstler geben oder so zu der Zeit, ich hätte es auch gemacht.
Ja, ja.
Also ich hätte safe gesagt, da machen wir alle mit, egal wie es wird, so.
Ja. Das ist ja genau dieser Vertrauensvorschuss, ne, den wir uns da aber auch über die letzten, ich seit 10 Jahren, André seit 15 Jahren, da auch erarbeitet haben, ne? Jeder Backstage-Bereich, wo man dann auch für Künstler gekommen ist, die damals noch nicht so groß waren, wo nur Hip-Hop-Medien raufgeguckt haben, die dann später riesig geworden sind, so, ne? Dass man da war, aber auch so einfach gezeigt hat, so ja, man gehört dazu und wir haben einfach so, also alle Leute, die mitgespielt haben, kannten wir ja auch oder den Großteil, ich sag mal so 90% kannten wir schon vorher so, ne? Und da war wirklich einfach ein Vertrauensvorschuss so, dass die Leute gesagt haben, okay, wenn ihr das macht und ihr das auch mit einem gewissen Anspruch macht und nicht so Handycam-mäßig ein Sketch filmen, so, dann ich bin dabei, ich vertraue euch. So,
ja, ne? Sie wollten nur, dass es professionell gemacht wird, so von der Bildsprache.
Also als das als Argument noch dazu kam, da war es so, also wir haben so ganz, ganz wenige Abchecks bekommen von Leuten. So, und dann war es irgendwie terminlich oder sowas, ne?
Ja. Aber trotzdem, das, also für mich war das total krass, das zu sehen. Aber jetzt hat das ja nicht gereicht und ihr habt gesagt, okay, wir wollen die Menschen noch mehr nerven, wir machen jetzt einen Podcast.
Genau.
Und auch da ist ja immer dieses so, braucht's noch einen Podcast? Was ist es denn dann für ein Podcast und so?
Ich hatte mit meiner Mama dieses Gespräch und sie meinte auch so, ja, weil ich meinte jetzt, ja, ich mache jetzt dann noch so einen Podcast und so. Und sie meinte, ja, braucht's aber noch einen Podcast?
Ja.
Und ich habe so gesagt, ey Mama, brauchst nach Titanic noch einen Film? So?
Ja.
Brauchst jetzt nach Prince noch ein Album? Brauchst noch einen Musiker und so? Sie meinte so, ah, okay, ja, so verstehe ich das so, ne?
Voll.
Und jetzt ist sogar irgendwie ganz, ganz lustig, weil ich mir jetzt manche Sachen so aufhebe. Also wir sehen uns jeden Tag, ne? Wir haben eine Firma zusammen, so wir verbringen da halt relativ viel Zeit zusammen, so unser Alltag besteht viel aus Reden, auf Ideen kommen oder gemeinsam über irgendwas reden so und parallel davon telefonieren wir noch oder fahren mal zusammen in Urlaub, also wir haben sehr, sehr viel Austausch und das ist das erste Mal jetzt seit 8 Jahren, seitdem wir zusammenarbeiten, dass ich mir manche Sachen nicht sofort anrufe und sage so, ey Digga, weißt du, was passiert ist so, sondern dass ich mir das eine Notiz mache und dann kurz warte.
Ich will zeugen, wenn ich dir erzähle, ich will zeugen.
Ja.
Aber ich fand das krass, weil erstmal, als ihr die Promo angefangen habt für den Podcast, dachte ich wieder, ey, diese Penner, das ist wieder das Geilste, was ich gesehen habe. Und dann habe ich reingehört und dann war mir auch wieder klar, warum es braucht. Man braucht einfach noch mehr von euch beiden. Es ist eigentlich scheißegal, in welchem Setting, aber man kriegt so gute Laune. Und das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, besonders weil es einfach auch so da, egal, es ist jetzt nicht Sketche spielen wie in der Serie, aber ihr seid ja schon echt, ne, nicht ganz dicht, so die Art, wie ihr das macht.
Naja.
Ihr seid
so,
super
so
schlau,
wild.
Aber...
Wir sind super schlau.
Aber, ja, ich wollte es nochmal sagen, weil es dir wichtig. Aber ich hatte das Gefühl, das ist wieder so, ich werde so krass entertained in diesem Podcast.
Geil.
Und
dafür machen wir es.
Guck mal, ich sag dir eine Motivation für den Podcast, weil du gesagt hast, so braucht es noch einen Podcast oder nicht. Ich sage, wir hätten keinen Podcast gemacht, wenn wir nicht eine Idee hätten, wenn wir jetzt einfach gesagt hatten, so, wir stellen jetzt zwei Mikrofone hin und dann labern wir drauf los wie zwei Bros hier irgendwie so, hast du das erlebt oder Dings? Ich schwöre, hätten wir nicht gemacht. Ich schwöre es dir, wir hätten es nicht gemacht. Und diese Idee macht meinen Podcast, ihr seid unterhaltsam, diese Dynamik zwischen euch beiden, ihr streitet euch, ihr habt spannende Gedanken, bla bla bla. Das haben wir wirklich schon recht früh gehört.
Ja,
also wirklich vor,
glaube ich.
Sehr, sehr früh. Und wir waren ja schon zusammen im Podcast und dann waren die Kommentare vorher, ey, macht mal einen Podcast, macht mal einen Podcast. Wir haben es nie gemacht, weil wir uns gedacht haben, Bro, ey, wir machen jetzt nicht noch einen Bro-Podcast, so, weißt du? Aber in letzter Zeit finden wir, dass Nachrichten und so generell die Stimmung in Deutschland sehr negativ ist.
Ja.
Wirklich sehr, sehr negativ. Und auch bei uns, wir merken auch so langsam so, irgendwie verdichten sich die Wolken langsam in unserem Kopf und man denkt sich so, ey, schafft jetzt Mercedes jetzt endlich irgendwie mal ein gutes Auto rauszubringen oder nicht, so, weißt du? So, und dann kommt irgendwie so dieser lukewarm Anschnallgurt, der auf 40 Grad erhitzt wird, wo man sich denkt, ja, das ist es noch nicht, so. So, und weißt du, dann ist Krieg und keine Ahnung was so, und alles fühlt sich so schlimm an. Dann haben wir gesagt, ey, guck mal, wir lesen uns mal jetzt gegenseitig Nachrichten vor. Und,
ja, gegenseitig so.
Sino liest mir Nachrichten vor. Und dann gucken wir mal so.
Ja, aber er ist ja super schlau. Er weiß es vorher schon.
Nee, tatsächlich nicht. Also der Witz von dem Podcast ist ein bisschen so, ich habe so eine Screentime, also so eine Displayzeit von circa 7 Stunden jeden Tag. Mhm. Kein Spaß so. Also ich bin wirklich die ganze Zeit nur im Handy. Mega TikTok-süchtig. Aber irgendwie nix mit Weltnachrichten. Ja. So. Und Sino wieder.
Bei mir ist genau umgekehrt. Ich stolper von der einen Panikattacke in die nächste, wenn ich so nur Nachrichten lese, weißt du?
Genau, und dann haben wir gesagt, komm, du bringst mir die Nachrichten der Welt mal kurz nahe, so, und dann ordnen die mal ein, und ey, nicht alles ist negativ, so. Also ja, vieles ist schlimm.
Und auch mit Joke so.
Aber auch mit Joke. Lass es mal bitte mit Humor nehmen, und da wollen wir andere Leute mitnehmen.
Ich finde das voll wichtig. Ich finde das voll wichtig, weil ich war letztens beim Deutschen Filmpreis und das hat
stark.
Hat mich.
Ruf nicht, Marina.
Ich bin auch nur geladen gewesen wegen jemand anderem. Ich war nur 1+1.
Okay.
Nein, aber ich habe mich so abgefuckt. Ich war so wütend, weil ich habe das Gefühl, besonders in Deutschland, die Leute wollen unbedingt in der Kulturindustrie immer tiefgründig sein, immer. Alles
witzig.
Ist Krieg und alles ist Dings und wir müssen nochmal die Historie aufarbeiten und das müssen wir auch noch machen. So, wann lacht ihr? Wann wollt ihr mal kurz einfach, weil guck mal, morgen stehe ich auf und bis ich schlafen gehe am Abend, ich habe immer eine Entscheidung, jeden Tag, das ist dieselbe Entscheidung. Entweder ich krieg Weltschmerz und Panikattacken oder ich zieh durch. Mhm. Beides geht nicht. Mhm. Weil wenn ich das an mich ranlasse, brauche ich das andere nicht mehr machen, weil wofür?
Ja,
so,
ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Und dann sitzt du da irgendwie so 4 Stunden gefangen in diesem Raum und dann reden die da über diese Filme und jeder Film hat eine Schwere, alles ist schwer, alles ist dunkel. Und es braucht doch auch einfach, auch wenn die Welt scheiße ist, aber wir müssen doch auch irgendwie lachen können.
Ja, ja. Das ist auch so ein Ding, gerade bei Funk ist so, jetzt nicht funkseitig, ne, sondern es sind so Kommentare auch, die man kriegt. Oder da gibt's mit Sicherheit auch Redakteure, die so sind. Aber so, wo ist denn da der Bildungsanspruch? Und das ist so eine Sache, wo wir auch immer gesagt haben, ey, Dicker, nicht alles, was rauskommt, hat jetzt so den psychokrassen Bildungsanspruch. Ja, wir haben da auch verschiedene Ebenen drin und da gibt's auch Metaphern und es sind auch sozialkritische Sachen, aber nicht in jedem Millimeter drin. Und wenn du Traumschiff und Bergdoktor und keine Ahnung was guckst, wo ist der Bildungsanspruch? Lass doch auch einfach Entertainment machen. So, ne? Da gibt's eine große Zielgruppe, die so unser Alter plus minus 10 Jahre sind, sage ich mal, die ja auch unterhalten werden wollen und die nicht den ganzen Tag irgendwelche Nachrichten und jetzt lerne ich nochmal was und jetzt informiere ich mich nochmal da und da und da und so, sondern auch einfach mal abschalten, andere für die Schwitze machen lassen
aber
und so da mitreißen lassen.
Ich gebe dir so halbrecht, wenn ich ehrlich bin. Also zu keiner Zeit der Welt so konnte man, glaube ich, auf Knopfdruck sofort instant Abschalten und Entertainment haben. Jetzt mit TikTok. Du kannst ja instant einfach nur so...
Ja, mit TikTok, Bus, aber nicht in der Filmbranche.
Nee, das ist safe. Du kannst so instant wartest auf den Bus, 15 Minuten, schaltest TikTok ein, zack, 15 Minuten sind weg. 15 Minuten hast du jetzt einfach nur weggeschmissen, so, weißt du? Und ich finde, der Mehrwert ist, dass man dagegen steuert, das ist Schrottunterhaltung. Du weißt gar nicht, was du da geguckt hast, also, weißt du? Und dass man sozusagen, wenn man Unterhaltung macht, was du jetzt so gerade gesagt hast, was vom Öffentlich-Rechtlichen finanziert werden sollte, ist halt nicht dieser Brainrot, der einfach die Leute verdummen lässt, so, sondern auch so ein bisschen einfach mit Anspruchhumor. So, weißt du, so, der so, 100%. Du kannst so Tetrapack-Penner-Dreckswein holen, so, weißt du, oder wenigstens einen für 20 Euro, so, weißt du, muss jetzt auch nicht der für 300 sein, so, weißt du, aber so, so
oder
einer.
Oder für 7,90 Euro
so,
geht auch.
Wo man, du weißt, was ich meine, so weißt du, man kann ja so ein bisschen nicht so den dreckigsten Fastfood haben, so
in Nein, Humor aber gesehen, du kannst so. Auch bestimmte Themen humorvoll verpacken, wenn es gut gemacht ist und die
Medien... Und schon mal thematisiert.
Genau. Mir ging es nur darum, dass ich gedacht habe, so, also wirklich 4 Stunden darüber, also zuzuhören und darüber zu sprechen, wie furchtbar alles ist und wie viel wir noch aufarbeiten. Ich weiß, dass wir Dinge aufarbeiten müssen, aber ich saß da und hab gedacht so, warum fehlt euch der Mut, einfach mal loszulassen und ein bisschen Spaß zuzulassen, abgesehen davon, dass ich mit vielen anderen Dingen ein Problem hatte beim Filmpreis. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber das war etwas, was mich wirklich, wo ich gemerkt habe, so, ich bin braindead nach Hause gegangen, weißt du, so, und ich hätte mir schon gewünscht, oder ich wünsche mir öfter auch mehr Entertainment. Das Problem, glaube ich, was ich habe in Deutschland, ist, das ist ja das, was ich meine. Ich finde vieles nicht lustig. Und guck mal, ich bin über 40. Also ich lache ja auch anders als Gen Z-Kids, weißt du? Und trotzdem finde ich ein paar Sachen jetzt voll lustig, die gar nicht meinem Alter entsprechen. Aber für mich ist es sehr schwer, Sachen zu finden, über die ich lachen kann, die ich witzig finde, die gut gemacht sind, die nicht dieses sehr deutsche Comedy-Ding sind. Aber auch die so, weißt du hast auch vorhin South Park gesagt oder auch ihr, die so einen Zwinker dabei haben. Du darfst nicht zu dumm sein, weißt du? Du musst schon ein bisschen was verstehen.
Aber wir sind auch, ehrlich gesagt, mit dem Humor, der auf der ersten Ebene ist, auch ein bisschen drüber. Also das ist so, wir sind schon frech. Wir sind schon sehr, sehr frech.
Ja,
wir
aber sind das, so, wir das sind ist voll
so,
lustig.
So, aber ich traue mich, also mit jedem mich an den Tisch ranzusetzen, ja, und mit ihnen auch darüber diskutieren. Also so, keiner, jetzt, so wie ich meinen moralischen Kompass, wie ich den wahrnehme auf jeden Fall, glaube ich, egal, ob das eine sehr, sehr woke Person ist oder meinetwegen eine sehr rechte Person ist oder was auch immer oder sehr ein streetiger Dude so oder was auch immer. Ich traue mich mit jedem hinsetzen und der sagt so, ja, diesen Witz habe ich nicht gefeiert. Was machst du denn daran? Nicht so? Und ich schwöre, ich krieg den erklärt. Ja. Also da ist nichts, irgendetwas, wo ich so sage, der Joke ist nur...
Für Provokation.
Zur Provokation. Ja. So, nee, der hat alles das, wie gesagt, voll. Auch wenn ich so sage, zum Beispiel... Ihr scheiß Deutschen, so, weißt du, da ist so ein Bit, wo ich mich so darüber aufrege. Und dann geht er aber weiter. Weißt du, hör mal weiter, so, ja. Weißt du. Der hat einen Grund, der hat eine Motivation, warum er das gesagt hat, so. Voll. Und der meint es nicht so, weißt du. Der möchte eigentlich zu denen dazugehören, so, weißt du. Ja. So, genau. Was du bist ja auch Migrant, ne? Du bist aus auch russischsprachigen Raum, so. Mhm. Bist du hier geboren? Nein, wa?
Ja.
Ah, du bist also hier geboren.
Ich bin in Wien geboren, aber mit einem Jahr nach Berlin gekommen.
Ah, okay. Also du hast so gar nicht so diese Ausländerheim Geschichte und sowas, so, das kennst du gar nicht. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht hättest du jetzt relaten können. Und das könnte man, wenn man jetzt einen Film darüber macht, ja, über so ein Ausländerheim oder jetzt so ein Geflüchtetenlager oder was auch immer, ja, du kriegst den traurig erzählt. 100% das Einfachste der Welt, weil das ist ja in sich schon traurig. Aber ich schwöre, wenn du drin bist, dann wirst du auf was Lustiges finden.
Voll.
Du wirst es auch lustig erzählen können, so, weißt du? Und das ist so, weißt du, wenn jetzt so 10 Filme sind, die nur so sagen, haha, das ist da voll lustig und so, ey, Bro, lass mal bitte einen traurigen auch mal machen, so, weißt du, weil es hat auch einen traurigen Aspekt. Aber wenn alle auf traurig machen, sagen wir so, komm, dann lass mal jetzt mal einmal Nachricht mal so auf lustig machen. So.
Ja, ich glaube, es ist grundlegend und das ist etwas, was für mich ganz klar ist. Ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der sehr viel Traumata erlebt hat wie ich oder sehr viel Verluste und dessen Leben nicht so geil war, dann fängt man an, über Dinge zu lachen. Weil du hast nur eine Möglichkeit, so zu überleben, weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, das ist auch manchmal so eine Sache, die in so einer Diskussion auch mit anderen Menschen, auch mit meinem eigenen Mann so stattfindet, wenn er sagt, ey, du kannst darüber nicht lachen. Dann sage ich, doch, ich kann darüber lachen. Weil es einfach, du bist anders aufgewachsen als ich, du hast auch eine sicherere Kindheit als ich gehabt. Und bestimmte Dinge, wenn ich die erzähle, ich verstehe das, dass andere Menschen traurig finden. So, aber ich komme auch aus so einer Familie, die in den absurdesten Momenten, und ich meine, ich muss dir nicht sagen, du kommst auch aus dem russischsprachigen Raum, so unsere Leute sind auch behindert. So.
Yeah.
Das sind so Dinge, die, wenn du die Leute, man, es ist die Beerdigung meiner Schwester und meine Mutter dreht sich zu meinen Freundinnen um und sagt, wir haben noch einen Mixer und einen Staubsauger, die sind neu, wollt ihr die haben? Dann deine Tochter wird beerdigt. Sei mal still. Yeah, yeah. Aber das ist so, wenn ich das erzähle, muss ich lachen und ich will auch darüber lachen, weißt du? Weil ich will nicht in Erinnerungen schwelgen, nur was Kacke war. Also ich muss auch darüber lachen. Aber ich finde grundlegend, das, was du auch gerade gesagt hast, total richtig. Du kannst Geschichten unterschiedlich erzählen.
Ja, so Perspektivwechsel.
Genau, und weil wir es ja auch gerade hatten, braucht es einen neuen Podcast. Ich habe ja voll lange drüber nachgedacht, ob ich einen mache oder nicht. Weil ich wollte mich nicht dem Druck aussetzen. Mhm. Ich wollte keinen Videopodcast machen. Mhm. Ich wollte bestimmte Dinge nicht machen. Ich wollte auch keinen Podcast machen, wo dann, weiß ich nicht, Leute der Meinung sind, es müssen jetzt alle Rapper müssen können, mit denen ich je gearbeitet habe. Mhm. Der Grund, warum ich es gemacht habe, war tatsächlich, als ich mein Buch rausgebracht habe, haben mich voll viele eingeladen an ihre Podcasts. Es waren 90% oder 95% Männer aus dem Hip-Hop, die mich eingeladen haben, oder auch Frauen aus dem Hip-Hop. Aber die typisch Deutschen, die wollten mich nicht haben. Mhm. Und die typisch deutschen Podcaster wollten auf gar keinen Fall mit einer Frau sprechen, die ja, und das waren so feministische Podcasts, die ja über Erfolge von Frauen sprechen. Aber ich habe nicht in ihren Bild, ich habe nicht in das Bild gepasst, weil ich mit Rap Geld gemacht habe, weil ich aus einer Szene kam mit meinem, weißt du, schlechten sozialen Background und mit meiner Geschichte war ich so, ich war schon ein bisschen zu dirty für die so. Und da habe ich mir gedacht, ey, voll krass, ich habe mir dann so andere Podcasts gegeben oder auch andere Interviews und so und habe so gemerkt, krass, eigentlich checke ich jetzt, was das Problem bei mir war. Ich habe halt nicht über die Armut meiner Kindheit gesprochen oder wie Deutschland mir die Türen geöffnet hat oder so, sondern eigentlich ist es ja eine Erfolgsgeschichte bei mir, aus dem fucking Nichts zu kommen. Und dann, so welches Mädchen mit 14 sagt in Kreuzberg in der Schule so, Dicker, brauche ich alles nicht, werde mit den Backstreet Boys arbeiten und arbeitet dann mit den Backstreet Boys. Das ist ja schon absurd. Und deswegen war für mich wichtig, diesen Podcast zu machen und ihn auch so zu nennen. I did it. Und das ist für mich so ein Moment gewesen. Es gab einen Moment auf der Bühne bei eurer Premiere, wo ich mir schon so ein bisschen, wo ich Gänsehaut bekommen habe und wo ich schon so ein bisschen
jetzt wird's spannend.
Gemerkt habe, dass ich
jetzt
so...
Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit auf einmal wieder.
So, ja. Okay, wo es jetzt um ihn geht. Und das war tatsächlich, als ihr eure Rede gehalten habt und ich mir auch so eure Eltern vorgestellt habe. Mhm. Das soll jetzt auch nicht so klingen, so von wegen so, das haben deutsche Kinder nicht, aber ich rede da ja sehr oft auch mit anderen Gästen drüber oder auch mit meinen Freunden, dass du grundlegend ja auch so eine, deine Eltern kommen her, bauen alles auf für dich, verlassen so ihre Heimat, machen alles und du wächst so auf, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir war es auf jeden Fall so und bei vielen, die ich kenne, so diese Demut und Dankbarkeit, die man so spürt. Und dann aber auf der anderen Seite irgendwann sagt so, ja, Chalas, war alles ganz nett, aber ich werde jetzt keinen normalen Job machen, ich mache jetzt so einen Job, weißt du, so, Mama, ich arbeite jetzt mit Sido, so. Und da muss ich so ein bisschen an eure Eltern denken und aber auch daran, dass ihr auch was geschaffen habt, was eigentlich vielleicht vor einigen Jahren gar nicht so möglich gewesen wäre mit eurem Background. Habt ihr darüber nachgedacht, ist das ein Thema bei euch? Also ist das Thema, dass ihr Migrationshintergrund habt und diese Demut und Dankbarkeit euren Eltern gegenüber und auch diesen Stolz zu sagen, so Mama, ich weiß, ich bin lustig, aber eigentlich wusstest du nie, was ich damit mache, aber guck mal jetzt auf der Bühne. Hattet ihr diesen Moment, habt ihr mit euren, wie also, ist das so für euch?
Ich glaube, André kann da ein bisschen mehr zu sagen. Ich bin ja, also...
Privilegiert.
Ja, Sino. Genau, ich bin privilegiert und ich fühle mich auch gar nicht so migramäßig, außer dass ich halt so aussehe, ne, aber... ja, mein...
Also, die Sinus Mama ist full Migra, muss man sagen. Yes. So. Also, ihre Attitüde ist sehr, sehr Migra. Aber
und ich bin noch eine Gen danach. So.
Genau, erst quasi so, wie wenn ich irgendwo mal Kinder habe und dann die groß sind und die dann sagen, ja, mein Vater ist voller... Wie heißt es? Mayflower?
Ja.
So genau.
Nie gehört.
Es ist in New York. New York quasi, das Schiff, wo die dann so mit ihren Taschen da rausgegangen sind. Das ist die Mayflower,
und du liest die Nachrichten vor.
Genau.
Geschichte bin ich nicht so gut.
Also ich hab so zwei Sachen. Einmal, ich habe sofort schwitzige Hände bekommen, als du gesagt hast, ja, ihr wart doch jetzt auf der Bühne und irgendwie habt's geschafft und so weiter so. Und soll ich dir sagen, wie es sich so anfühlt? Hast du schon mal eine Pflanze gepflanzt? Irgendeine?
Nee.
Mein Baum oder so geholt oder geschenkt bekommen?
Ich bin nicht so pflanzen.
Ah, okay, dann sag ich dir mal ganz kurz, wie sich das anfühlt.
Darum, die sind ja auch aus Plastik.
Genau, das ist so eine Pflanze, du hast eine Pflanze und die ist schon so relativ groß. Alle sagen, guck mal, dieser Zitronenbaum, das ist schon ein Baum, ja, der hat irgendwie 150 Blätter und ist einen halben Meter groß, ja. Und der Stamm ist aber super, super dünn. Und das ist, wenn du den jetzt nicht gießt oder wenn du einen Sommer verkackst, ist der tot. Der ist tot, den gibt's nicht mehr. Und so fühlt sich gerade unsere Karriere so ein bisschen an. Für mich persönlich, aber ich bin so ein bisschen pessimistischer, was das angeht.
Ja, ich bin der Optimist von uns beiden.
Genau, und das resultiert aber bei mir auch wirklich so daraus, einfach voll viele Leute einfach aus der Bahn geflogen, die ich so gesehen habe, so irgendwie mal sich nicht drum gekümmert oder nicht diese Chance bekommen. Und ich bin so die ganze Zeit in so einem los, wir müssen weitermachen Modus. Und ich sag dir ehrlich, ey, ich weiß einfach, dass meine Mama, selbst wenn sie diesen Podcast jetzt hört, versteht sie es nicht. Da ist sozusagen, ich müsste ihr das so erklären, genauso hat sie meine Rede nur so halb verstanden, versteht sie sehr recht. Aber ich sag dir, welchen Vorteil das hat, ich schwöre dir, ich bin einfach 100% so echt. Weil wenn ich das jetzt auf Russisch machen würde, hätte ich die ganze Zeit so das Gefühl, ah, guck mal, darf ich jetzt Hurensohn sagen oder nicht? Ja, dann sagt sie so, oh, warum hast du wieder Hurensohn gesagt? Ja. Das ist so richtig unsympathisch. Was denken deine Verwandten? Und so weiter. So, weißt du? Und so kann ich aber ungefiltert so sein, wie ich bin. Und ich schwöre dir, du hast mit sehr vielen Deutschrappern geredet, das ist die Attitüde von denen. Weil deren Eltern 100%. Das einfach nicht verstehen und so sind die einfach echt. Ja. Die haben so keinen Filter, kein gar nichts, weil die wissen, ja, die Eltern, die gucken das nicht, bekommen es einfach voll. Nicht mit. So.
Und also das ist, bei mir ist es genau umgekehrt, ne? Also ich hatte ja genau das, dass ich so dachte, so, ey, meine Mutter wird das alles hören, die wird das alles sehen, so.
Sie schreibt mir sogar, so, sie hört Podcasts und sie schreibt sogar mir und sagt so, ey, Jungs und so, warum wieder Drogengeschichten?
Ja. Weil meine Mutter adoptiert, weißt du, meine Mutter adoptiert meine Freunde so, also so richtig so, manchmal, oder geil. Sie ruft so an und sagt so, ey, wie oft hast du bei uns gegessen, komm mal bitte Rasen mähen und so, ne? Und ich hatte da irgendwie so Hemmung vor, ne? Und als sie so gesagt hat, ja, kann ich nicht auch mal was lesen oder kann ich schon mal irgendwie was sehen, als noch nicht draußen war und so. Ey, ich hab's immer so rausgezögert. Ja, genau, ich zeig dann irgendwann und so, weil da dann auch direkt mit Kiffen ist und direkt mit irgendwelche Ausdrücke und dann mit
Mann, dicker
ja,
Genie.
Ja, blas mir ein.
Ja, genau, so. Will ich mal gerade sagen.
Dieser Dings, ich will, dass er mich mindestens leckt und sowas. Ich war so, oh mein Gott, Dicker, jetzt muss ich hier wie, als ich 13 war, neben meiner Mutter sitzen und sie kommt zufällig rein, während ich American Pie gucke und irgendeiner so einen Kuchen fickt. So. Weißt du, was ich meine?
Ich, ah, nein, ich
eigentlich
das
guckst du was
so
nicht
gut.
Und so. Und das ist dann einfach so live to live, aber ich bin nicht nur der auf dem Sofa sitzt, sondern ich bin auch noch der im Fernsehen drinnen ist. Aber
du bringst jetzt, Schande über sie.
Ey, sie lacht bei den Sachen so, ne?
Naja.
Ey, Dicker, sie lacht doch. Bist du blöd, Dicker?
Aber
bin ich näher dran,
aber,
oder bist du
ja,
näher dran?
Ja, ich checke, aber sie ist, also sie lacht drüber, also sie macht sich schon Sorgen, Dicker, so ein Drogengeschichte.
Nein, sie macht sich eben keine Sorgen mehr.
Ah, okay.
Sie macht sich eben keine Sorgen mehr, weil, ich glaube, weil ich das so ein bisschen entzaubere.
Ich glaube, das nächste Mal bringen wir deine Mutter mit.
Die Geschichte rausschneiden lassen?
Also erstmal lern die Wörter, mein Bro, bevor du so Dings hier so neu mal klug von der Seite reinkommst. Und ich wollte nicht, dass es so, all in all so mäßig aussieht.
Also Sinus Mama, wenn du das hier siehst und hörst, komm vorbei, wir müssen klären.
Ja, genau. Sie würde auch ein sehr schönes Gespräch mit mir führen. Nee, aber ich habe dadurch wirklich so die Hemmung jetzt so verloren und gehe irgendwie freier jetzt anscheinend. So also mir ist nichts mehr peinlich
voll. Das ist, ich sage immer Doppelleben dazu, weil ich kenne das von voll vielen meiner Freundinnen und auch anderen Künstlern und so, dass wir voll oft uns so gefreut haben, dass unsere Mütter gar nicht checken, was wir machen. Mhm. Weißt du, für mich war das auch immer so super schwer, weil alle meine Cousinen haben so ganz normale Jobs, haben so ganz normal geheiratet und so. Und dann sitzt da so Marina, so deren Karriere ist so Bushido und Sido arbeiten. Weißt du, so, das hat halt so gar keinen Sinn ergeben. Mhm. Bis ich DSDS-Gewinner oder Gewinnerin oder Teilnehmerin gearbeitet habe, das ist schon sehr lange her. So, ich hatte so einen Rahmendeal quasi. Und da habe ich mit Menowin Fröhlich gearbeitet. Und das gab dann irgendwie gab dann DSDS im Fernsehen. Und dann habe ich es meiner Mutter gezeigt. Aber für sie war nur wichtig, dass Dieter Bohlen in dieser Folge war. Weil Modern Talking war doch groß in Russland. Mhm. Dann hat sie jeden angerufen in Russland und gesagt, sie arbeitet mit Dieter Bohlen.
Ja, ja.
So mit Modern Talking. Und ich war so, eigentlich nicht, aber egal. Also deswegen, das verstehe ich natürlich, aber so, weil mich das einfach interessiert, so gibt's trotzdem auch so Momente, wo ihr denkt, es hätte auch einfach anders laufen können in eurem Leben.
Es hätte ganz oft irgendwie anders ganz laufen oft. Können. Also alleine, wenn wir nicht angefangen hätten, miteinander zu arbeiten, wären unsere beiden nicht nur Karrieren, sondern auch Leben ganz anders verlaufen. Ja. Ne? Also André und sein Geschäftspartner, der nicht ich bin, die haben mich da irgendwann quasi aus diesem Hip-Hop-Ding und diese Blogs machen und Interviews und so, was ich gemacht habe, haben die mich ja irgendwann rausgescoutet und gesagt, ey, wir wollen was Neues machen, wir wollen so in Richtung Entertainment gehen, hast du Bock damit drauf rumzudenken? Wir haben keinen Plan, wir haben jetzt nicht irgendwie eine großartige Idee, sondern ihr würdet einfach erstmal da sitzen und überlegen, was man so machen kann. Und ich habe einfach so gesagt, so ja, normal, wir kennen uns ja so halb so. Also wir kannten uns wirklich flüchtig ne? Also privat noch nie getroffen. Und dann halt einfach angefangen und ein paar Jahre später hat es dann gefruchtet so. Weißt du, was ich meine? Also es hätte ganz, ganz anders laufen können. Und
also bei mir ist es so, wenn ich mir so angucke, mit wem ich aufgewachsen bin und dann sehe, oh mein Gott, es hätte auch einfach in die gleiche Richtung gehen können. Ich weiß noch, wir saßen im Märkischen Viertel zusammen. Ich war da so, keine Ahnung, 16, 17 oder so. Da haben irgendwie selbstgestopfte Kippen geraucht, so. Und haben gesagt, boah, stell dir vor, wir ziehen irgendwo mal zusammen, Dicker. Dann werden wir eine Schublade haben, die so voller Polenkippen ist. Das war einfach ein Ziel.
Ja.
Also so, das muss man sich mal vorstellen. So, weißt du, also so, das war wirklich, wo ich gedacht habe, okay, stell dir vor, einfach so eine Schublade, wo immer Kippen drin sind. Wir fahren dann extra nach Polen. Also nicht mal irgendwie so dieses echte, also so klein zu träumen, da musst du ausbrechen. So, wo ich mal so gedacht habe, ey, wenn ich irgendwann mal eine goldene Schallplatte habe, dann habe ich es geschafft, so, weißt du. Und dann hatten wir die und dann dachte ich mir so, oh, warte mal, ich habe ja gar keine Träume mehr. So alles, was danach kam, war so als Add-on, so, wo ich mir jetzt denke, so, jetzt habe ich aber auch Bock, mal den deutschen Fernsehpreis zu gewinnen. So, weißt du. Oder jetzt mal, wann Staffel 2? So, wir waren jetzt auf diesen Podcast Awards-Preis, da haben wir so eine Laudatio gehalten und dachte ich mir so, okay, alles klar, neues Ziel. Weißt du, es klingt irgendwie auch spannend. So.
Mhm. Auch Bock eigentlich auf so einen Podcast-Preis.
Und das ist so, das sage ich immer wieder, man sagt so immer, ja, das ist irgendwie für Migra-Kinder oder was auch immer so, oder für Asi-deutsche Kinder oder was auch immer, wie man, you name it, so, weißt du, also Leute, man spricht immer von einer Perspektivlosigkeit, ja, so perspektivlose Menschen. Und man denkt immer, perspektivlos bedeutet, die haben keine Perspektive. Ja, also so einer, die ist ihnen verbaut, die dürfen da nicht hin. Das stimmt aber nicht ganz, meiner Meinung nach. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich kannte die Perspektive nicht. Also ich wusste nicht, wo ich hingucken soll. Das war mein Problem, dass irgendeiner sagt, guck mal, da kannst du gehen. Die beim Fernsehen, ganz normale Menschen, hier Kleisberg kannst du studieren, Babelsberg kannst du studieren, Dings kannst du studieren. So, das ist eine Perspektive. Für mich, meine Interpretation von diesem perspektivlos bedeutet, man weiß nicht, wo man hingucken soll.
Absolut. Und es gab natürlich dann auf der anderen Seite aber auch, und das ist ja das, was in meiner Welt oft mir widerfahren ist, wenn ich zum Beispiel so zu Panels eingeladen werde, wo so, weißt du, Migra-Menschen dann irgendwie anderen Migra-Menschen sagen sollen, so ey, alles wird gut und du schaffst es, dann sind meistens so alle irgendwie so Doktoren, Professoren, so ganz krasse Jobs und dann wird so gesagt, ja und Marina, so sie ist Musikindustrie.
Aber die Marina, oder?
Ja, aber was ich damit sagen will ist, ich bin so dankbar eigentlich dafür, dass ich diesen Weg nicht gegangen bin, weil ich konnte machen, was ich will. Und auf der anderen Seite, das, was du gerade sagst, diese Perspektivlosigkeit oder diese Perspektive nicht kennen, das war eine Sache. Und die andere Sache war, wenn du kein Geld hast. Wir hatten ja, also weißt du, ich hatte nicht mal, also was für eigenes Zimmer so. So, ich habe mit meiner Mutter in einem Zimmer geschlafen. Und du wächst so auf und du denkst so, okay, du musst Geld verdienen, weil es wird, also du musst ja hier irgendwie, weißt du, für dich selber sorgen können. Aber du hast ja nicht dieses Gefühl von, guck mal, es wird halt nicht so laufen, wie du denkst. Ich werde nicht Schule machen, ich werde nicht studieren, ich werde kein Anwalt, kein Arzt, ich werde das alles nicht. So, und das ist auch noch so eine Sache, weißt du, dass ich finde, ob ihr es jetzt für euch seht oder nicht, für mich ist es geil, dass es euch gibt, weil ich glaube, für viele junge Menschen mit Migrationshintergrund, die diese Perspektiven nicht sehen, das, was du gerade gesagt hast, die sehen vielleicht jetzt da in euch zwei Vorbilder, weil ihr was geschaffen habt.
Sure, ich check das vollkommen,
verstehst
was du meinst.
Du?
Guck mal, du hast jetzt
und nichts Normales.
Ich sehe gerade hier ist ein Bild von dir mit einer goldenen Schallplatte, ja?
Und ich glaube, es ist eine Diamantschallplatte.
Ja, Entschuldigung, es ist eine Diamantschallplatte.
I'm sorry. So, auf jeden Fall. Und aber du hast schon sehr, sehr viele goldene Schallplatten, sehr, sehr viele Erfolge gesehen. Und wir kennen auch sehr viele erfolgreiche Menschen, ja, mit denen wir hätten ja Selfies noch und noch nöcher machen können. Haben wir nicht gemacht, weil es cringe ist. So, aber wir haben so ganz, ganz viele Erfolgsgeschichten gesehen. Aber eine Serie, da kenne ich jetzt nicht so viele. Also
genau.
Ich persönlich kennst du irgendjemanden, der doch noch eine Serie hat?
Ich kenne Leute, die in einer Serie mitspielen, aber eigene Serie.
Eine eigene Serie kenne ich jetzt so. Es gibt Leute, aber jetzt nicht in meinem nahen Umfeld so, weißt du?
Aber ich
und
weiß
wir
gar
haben
nicht,
was freigespielt. Genau. Wir haben einfach sozusagen genau. Für irgendwelche Ausländer, Penner, Kinder. Aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht, denkst du, ey, irgendwelche Ossis, die in ihren Dörfern sitzen, genau das Gleiche. Das ist, also wie
es
gesagt,
geht ja um einfach
es geht
um,
gar nicht um eine Ethnie, genau. Es geht nicht um sowas. So. Es geht ja. Um, es ist ein Klassen, es sind so Klassen. So, so, weißt
genau,
du,
das
sind
ist,
so,
genau, das ist
so. Nepo-Babys heißen die, ne? Das sind die, wo die Eltern krass sind und schwöre, so Gott will, wir werden auch Nepo-Babys haben. So, weißt du, die auch irgendwie, denen wir helfen können und sagen so, ey, du bist ein Praktikum bei Lukas Deutschermann. Ja, natürlich, hier ist deine Nummer. So, oder ich rufe den
an. Nee, ich finde schon besser, wenn man sich das selber freispielt.
Ihr habt was freigespielt, das ist das eine. Und das andere ist aber trotzdem, dass ihr auch einfach gezeigt habt, weil ich glaube, euch ist manchmal nicht bewusst, wie viele, und ich weiß das, weil ich oft als Beraterin angerufen wurde, wie viele Menschen sich versucht haben an dem, was ihr gemacht habt. Wie viele auch krasse Drehbuchautorinnen, ne, so, ich kenne einige, die da dran echt verzweifelt sind, weil es fing ja schon damit an, wie castest du?
Ja.
So. Und ich glaube, das einfach zu zeigen und zu, egal ob du ein Kind mit Migrationshintergrund bist oder aus anderen sozialen Strukturen kommst, so, das finde ich halt geil. Ich finde es geil, dass man sehen kann, so, ey, ich kann auch das werden, weil ich finde mich auch lust. Ob es dann was wird oder nicht, ist ja erstmal egal. Aber zu sagen, ey, ich weiß jetzt, dass es das gibt. Ich will das auch machen.
Ja.
Das feiere ich halt.
Wieder diese Perspektive.
Ja, das, was schwöre, du nicht gesehen hast.
Wenn es irgendwie so klappt, ja, und jetzt keine Ahnung, so Gott will noch einen Film machen und noch eine Serie machen, so genau, vielleicht spielen wir das frei, dass Leute, die jetzt irgendwie jung sind, die mit der Schule sind und sagen so, ey krass, ich möchte kein Drogendealer werden, ich möchte Schauspieler werden. Ich schwöre dir, ich wollte kein Schauspieler werden in Deutschland. Also Sino schon, für mich war das gar keine Option. Digga, ich kannte keinen deutschen Schauspieler.
Aber
für mich ist so.
Ja, ich kannte auch nicht viele deutsche Schauspieler.
Also wirklich nur diese Handvoll. So, keine Ahnung, Bro, sogar August Diehl und so sind so für mich jetzt so. Ja, nee, das sind krasse Schauspieler, aber es sind jetzt keine Stars für mich. So, weißt du, das ist jetzt so ein Ilias Mbarek, ein Til Schweiger. Und dann wird das Eis aber schon ganz schön dünn, so, weißt du? So, und stell dir mal vor, wenn es genauso breit und bunt und spannend wird wie die deutsche Rap-Szene. So, weißt du?
Absolut.
Und wenn wir das aufmachen können, ja, jetzt haben wir so einen kleinen Fuß drin. So. Jetzt haben wir so ein TN ist quasi jetzt in dieser Tür drin. Und
aber jetzt geht's los, so, weißt du?
Also man sieht nur den TN jetzt gerade noch so.
Und das interessiert mich leider auch fast zum Schluss. Oder wir sind am Schluss angekommen, aber eine Sache interessiert mich.
Leider interessiert's mich.
Leider interessiert's mich, ich muss es wissen. Weil, ne, so ist es wirklich so ein Level nach dem anderen freispielen. Was kommt als, also ja, zweite Staffel, bitte, sonst habt ihr echt
ein Problem.
Wann Staffel 2? Ey, bitte schreibt alle in die Kommentare, wehe nicht. Aber, was als nächstes? Also was sind so Träume und Wünsche in euren Köpfen?
Na, guck mal, wir sind ja, also wir machen ja nicht nur Fleischwolf, wir haben ja eine Produktionsfirma, Bank produziert, ne? Das heißt, da laufen auch mehrere Projekte.
Ihr macht
zeitgleich
Hype Culture, richtig?
Hype, genau, wir machen Hype Culture, das läuft quasi durch, da kommt alle zwei Wochen was. Aber wir haben auch in der Zeit von der Fleischwolf-Produktion eigentlich rückwirkend betrachtet voll der Irrsinn. André war noch an diesem Mois RBB-Podcast, war da involviert. Und ich habe so eine ZDF-Sport-Doku noch gemacht, über Sammelkarten, parallel eigentlich so. Und da gibt es natürlich viele Ambitionen. Wir haben Bock, auch dokumentarisch zu arbeiten. Wir arbeiten
aber auch
an
Shows.
Fleischwolf weiter. Genau, Shows ist ein nächster großer Step, so den wir jetzt freispielen wollen. Ne?
Genau, weil also was ich sehr spannend fand, ist, wir hatten mit einem geredet und der meinte, ey krass, ich habe einen Guten Morgen Deutschland reingezogen, ey, das ist irgendwie so eine Late-Night-Show. Mhm. Und ich so, ah, funny, der schlechteste Name, den man für eine Late-Night-Show haben kann, Guten Morgen Deutschland, so.
Aber es wäre schon geil.
Also genau, aber das fühlt sich an wie so eine Late-Night-Show und ich glaube, so dieser Show-Aspekt, das feiern wir auch. Guck mal, hey, letztendlich Unterhaltung. Wir wollen die Leute einfach unterhalten.
Genau, Unterhaltung.
So, und im Idealfall so, dass sie nicht nur...
Bisschen so reinsprinkeln, so, was man so selber denkt.
Genau, und nicht nur so unterhalten im Sinne von so TikTok, du bist einfach so zack und es ist eine Stunde weg, so, sondern dass man irgendeinen Gedanken hat, dass man irgendwie noch so ein, weiß ich nicht, irgendwas mitnimmt, so, weißt du? So,
ey, am besten auch ohne Handy in der Hand, so, weißt du? Guck mal wieder was, eine halbe Stunde oder Stunde, so.
Aber könntet ihr euch auch vorstellen, mal, also eine Serie habt ihr jetzt geschrieben, könntet ihr euch vorstellen, einen Film zu schreiben?
Ja, das können wir uns sehr gut vorstellen.
Geil. Mhm.
Ja. Geil. Ich kann mir sogar vorstellen, mehrere Filme zu schreiben.
Ja, mega. Ja. Ey, bitte mach das. Aber Show finde ich geil, weil ich glaube, so ein die letzte Late-Night-Show, die ich cool fand, war wirklich, ich glaube, es hieß die Wochenshow oder so. Mhm.
Also TV Total und so fandest du doch auch cool, oder?
Nee, hab ich nicht geguckt.
Wirklich?
Nee, ich war gar
nicht. Aber weil du nicht durftest, oder?
Nee, so, ich fand Stefan Raab einfach nicht lustig.
Ah, okay.
Das war, also ich hab's dann geguckt, wenn so Eminem oder so da waren.
Ja, ja, nochmal.
Aber ich hab's nicht.
Freifig-Muschel.
Ich hab's sonst nicht geguckt. Ich war tatsächlich.
Also
so,
Böhmermann hast du auch nicht gefeiert?
Nee, bis heute nicht.
Also bei mir ist es so, ich finde diese Late-Night-Shows, ich hab sehr, sehr gerne geguckt und das feiere ich, aber ich verstehe. Zino, ich rede gerade.
Ja.
Aber ich verstehe, dass es ein bisschen altbacken ist. Fühlt sich irgendwie so nach so einem riesen Commitment an, weißt du, dass man da diesen Typen dann in die Show reinlaufen sieht und dann klatschen alle und das ist irgendwie nicht mehr so wie, nicht so zeitgemäß. So ein Take Me spielt, die ist gerade für mich mehr Late-Night-Show als
ist
alles
es,
andere,
ey,
so, weißt du?
Big Shoutout, ich liebe das. Aber ich muss sagen, ich habe auch zum Beispiel in den USA nie so Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und so krass geguckt.
Das ist ja auch gut
am
Aussterben
so,
gerade,
aber
ne?
Weil du vielleicht nicht so gut Englisch kannst.
Doch.
Ach, kannst du? Ah, ich kann
nicht
so gut Englisch.
Very, very good. Aber ich habe halt eher Saturday Night Live und Mad TV geguckt. Mhm. So, weil ich die Sketche so geil fand.
Ah, okay.
Es gibt so legendäre Saturday Night Live Sketche, die ich bis heute noch auswendig kann.
Ja.
So, und ich war eher so ein
Checke.
Fan. Und es war so ein bisschen die Mischung bei der Wochenshow, glaube ich. Es gab diese Sketche. Und dann auch die Charaktere. Es gab noch was anderes.
Das war doch so mit Ingolf Lück und Bastian
Ja, genau.
Und so, ne?
Und dann gab es doch sowas ähnliches Samstagnacht live oder so mit Mirko Nonchef. Mhm. So, das waren noch so Sachen, die fand ich witzig und dann hörte das bei mir schon auf.
Ah, okay.
So, und jetzt habe ich versucht, so LOL und so zu gucken, aber fand ich auch nicht lustig. Ja.
Ja, dünnes Eis.
Deswegen sage ich, also ich hätte auch schon gerne eine Show mit euch.
Ey.
Weißt du, was ich machen würde bei LOL, wenn ich da wäre?
Ganz viele neue, coole Leute nehmen.
Das wäre definitiv.
Wenn ich da eingeladen wäre.
Ah, ja, ja, okay.
Ich würde sofort alle rauswerfen, ich würde reinkommen, ich würde einfach so übertrieben auffällig hinfallen. Ich würde einfach so ausrutschen.
Ja.
Und so ein Regal noch runterreißen.
Ja.
Also ich würde mich richtig verletzen so.
Ja.
Und alle würden so aus Affekt erst einmal lachen.
Das Ding ist, es ist wirklich schlimm, ich lache immer nur über einen. Und das ist Teddy, weil ich Teddy einfach wirklich witzig
Kurt
finde.
Kurt war auch witzig.
Kurt war mega witzig, aber Kurt ist ja so selten da.
Ja, aber ansonsten denke ich auch so, ach, Dicker, könnt ihr Elton nicht endlich
Kurt
mal in Ruhe lassen, Alter?
Ja,
der war doch jetzt der.
Ja, aber nicht
ich,
nur er.
Ich denke mir so, ey, es gibt so viele witzige Leute gerade.
Ja.
Ganz Insta, TikTok ist voll, also vielleicht gucken die zu viele Nachrichten oder sowas.
Kennt ihr diesen
Okan
und diesen Enrico?
Ja, ja. Natürlich, ja, ja.
Ich liebe die, ich gucke das.
Auch sehr witzig,
ey,
komplett
so
weirder
witzig.
Humor, so,
ja.
Einfach so ein Fiebertraum,
wirklich.
Aber voll geil.
Voll geil und das liebe ich, dass es jetzt all diese neuen Leute gibt und das fehlt mir halt einfach so, deswegen fände ich es geil, wenn es eine Show mit euch gäbe.
Soll ich dir noch eine Sache sagen?
Bitte.
Marina, du hast vorhin gesagt so, ja, und dann erklärst du irgendwie den Leuten, ey, ich hab's doch auch geschafft und so weiter und ich schwöre, es ist so dieser Stempel, dass du es mit Deutschrap geschafft hast, ist irgendwie, als wäre es unseriös oder so. Nicht für mich, ich checke das. So, aber so in der, ich sag mal, in der freien Marktwirtschaft. So zum Beispiel, wir haben auch so Leute, die so Filmkritiker sind und so geschrieben und meinte, ey, ziehst du mal rein, Fleischwerf und so. Ich meinte, ja, habe ich mitbekommen, ah, Deutschrap feiere ich gar nicht. Und so, nein, ey, die Serie, die handelt gar nicht so krass von Deutschrap. Der Rap
handelt
der,
überhaupt nicht von Deutschrap.
Gar nicht von Deutschrap.
Wenig.
So,
ja,
also
ja,
so gar nicht.
Attitüde ist.
So,
ja.
Genau, aber das, sobald es einen Hauch von irgendwie Deutschrap hat, dann denkt man irgendwie an sowas, ey, du kannst besser nachmachen, dieses ich ficke deine Mutter so. Also
ich ficke deine Mutter krass
voll konkret
so, Alter.
Dann hat man sofort das im Kopf so und
genau,
dann schalten die Leute ab.
Voll.
So
Barbara Schöneberger,
so,
die Gangsense macht.
Genau, aber so, genau, und aber wenn jemand zu dir sagt, sobald jemand sagt so, und dann machen wir so Hip-Hop, yo, ich will ihm die Arme brechen.
Ja, ja.
Das ist wie als Aria hier war und wir haben auch darüber gesprochen.
Den hast du die Arme gebrochen?
Ja.
Nein, Aria habe ich nicht die Arme gebrochen,
okay.
Bin ich behindert. Aria war hier und wir haben darüber gesprochen, weil mich hat das voll lange, also guck mal, du musst wissen, es gab für mich so ein paar Menschen, die in die Szene damals gekommen sind, weil es war ein bisschen anders damals, ich muss kurz ausholen. Damals war es so, dass Rapper, deren Egos wollten immer so die Bosse des Kanals, also Nico Becks, bin Toxic, Ruth, es wurden nur so die Älteren genommen.
Mhm.
Und dann kamen aber so Charakter wie Zino und wie Aria dazu und ich fand die halt sofort geil. Und mein Glück, und das ist das, was ihr vorhin gesagt habt, diesen Vertrauensvorschuss, ich hatte halt diesen Vertrauensvorschuss bei den Künstlern.
Mhm.
Und somit konnte ich ganz oft sagen, nein, lass mal mit Zino machen, lass mal mit Aria machen und so.
Der jetzt diesen Apple-Podcast hat und jeder, der ihn so geknallt hat auf dem Weg, Alter, sagt er jetzt auch so, ey, keine Zeit, Bruder, sorry, geht gerade nicht.
Aber das Ding ist, dass viele immer dieses Hip-Hop vor Journalist packen mussten. Nicht gecheckt haben, Dicker, er ist einfach ein Journalist und er ist ein krass guter Musikjournalist. aber sie mussten Hip-Hop davor passen. Und das ist so, das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist halt das genau, was du gesagt hast. Guck mal, so blöd es auch klingt, weil du gerade auch so Schallplatten und Erfolge und so... Ich habe so viele goldene und Platin- und Diamantschallplatten zu Hause. Mhm. Aber ich wollte nicht damit irgendwo reingehen und sagen, guck mal, wer ich bin, sondern ich wollte mit meinem so... mein
Kontostand. Ich wollte nur mit Kontostand
Ich wollte
rein.
Nur mit Kontostand reingehen. Aber das war den Frauen, diesen so dieses White Girl Feminism, denen war das egal, weil das hat nicht in deren Welt gepasst. Die haben sich lieber mit Modebloggerinnen darüber unterhalten. Es gab so in Berlin mal so eine Serie, die hieß, also so eine Zeitungsserie, die 100 wichtigsten Frauen Berlins oder irgendwas. Mhm. Lande, ich war in keiner Ausgabe. Ich hatte aber schon Millionen umgesetzt und jede Woche einen Nummer-1-Hit. So, mit einem Künstler. Aber ich war trotzdem nicht drin, weil ich war für die Dirty, weil ich mit Rap kam. Und deswegen ist das, was du sagst,
also,
total
wichtig.
Also
guck mal, so Hotel Matze, ne? Mhm. Sagen wir mal, wir würden jetzt Hotel Matze entführen und würden den so Clockwork Orange-mäßig so die Augen aufhalten und ihn 14 Folgen Fleischwurf pressen lassen, ja? Ich schwöre dir, er wird lachen. Er wird ab der zweiten, dritten Folge, er wird es lustig finden. So.
Ich glaube nicht.
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Ich glaube echt gerade schon, weil das.
Ich habe kein Vertrauen.
Er wird dann sagen, krass, sehr pfiffig, was ihr da gemacht habt, so. Aber ich glaube, das jemanden dazu zu bringen, da irgendwie, die reden so komisch, cool, sind so Assis, ja, ich kenne auch die ganzen, frauenfeindlich sind die bestimmt auch, Alter. Und irgendwie diese Brücke, wenn das aufgeweicht wird in jetzt Deutschland, jetzt so irgendwie so ganz blöd gesagt, so weißt du, wenn die so sehen, okay, die das ist einfach eine Humorfarbe hier. Wenn das zu einer Humorfarbe wird, wenn die so sagen, das sind die aufregenden Leute, das sind die, die quasi so kein Blatt vom Mund nehmen und die meinen das auch nicht so. Ey, die kochen einfach heißer als die essen oder so. Oder wie heißt das? Sagt man das so?
Ja.
Man, die übertreiben, aber das ist so, das ist ein Joke. So wie man so auf der Straße ein bisschen übertreibt, so, weißt du, so die Geschichte so ein bisschen witziger erzählt.
Oder so krasser erzählt.
Oder krasser erzählt. So, aber man weiß auch so, ey, rechne mal so 30% runter, so, weißt du. Aber das ist die Währung, man checkt das so, weißt du. So genau, und man nimmt es dann auch hin und das ist dann, wenn man das gecheckt hat, dann wird auch alles viel witziger hier. Dann wird auch alles viel mehr Spaß machen. Ja. Alle. Und dann wird der Kuchen auch automatisch größer, wenn man dann nicht sofort irgendwelche Ami-Produkte unbedingt da so konsumieren muss, sage ich jetzt mal. Also genau, sondern wieder deutsche Hits.
I love it. Genau. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, was ihr gerade gesagt habt.
Make
so
Deutschland great again.
Make Deutschland great again.
Das ist, was wir gerade gesagt haben.
Ey, erstmal, wie gesagt, bitte macht einfach weiter, weh, es kommt keine zweite Staffel, weh, hört jemals auf, weil dann habe ich nichts mehr zum Lachen. Ich finde euch todeswitzig. Wenn ihr nochmal eine... Man guckt mal bitte in Folge 2 von Keks rein, da habe ich mitgespielt.
Ja, okay. Ich hab's gesehen.
Ich kann Schauspielern, also macht mal jetzt hier nicht auf wichtig. Ja. Ich bin dabei. Aber bevor ihr geht, genug über euch. Ihr habt gesagt, ihr kennt viele erfolgreiche Menschen. Und in meinem Podcast geht's ja darum, dass ich einfach mit Menschen darüber sprechen möchte, was sie geschaffen haben.
Ja.
Wen soll ich einladen?
Wen? Hakan Dündük. Feier ich gerade extrem.
Ey, der ist so witzig,
der ist sehr
ne?
witzig, der ist sehr
Abdel
witzig.
Abdelbody, ja.
Weil das ist so crazy, weil er ist so... Guck mal, er kann Sachen sagen, die kannst du nicht, also das kannst du nicht sagen, ohne eine Kunstfigur zu sein.
Ich und normalerweise aber, soll Hakan kommen oder Abdel?
Abdel hat was geschafft, aber ich finde, Hakan Dündük hat auch noch was anderes geschafft. Ja. Der hat es schwerer gehabt. Und ich glaube, also ich mein's ernst, ich glaube, ein Hakan Dündük, wenn mir das irgendeiner so gepitcht hätte und gesagt hätte, guck mal, da ist so ein Typ, der spielt so einen türkischen Opa, ist aber gar kein Türke. Er kann nicht mal wirklich türkisch und so. Ah, der macht es und der führt dann Interviews. Da hätte ich gesagt, ey, komm, bitte, ich hasse so Kunstfiguren. Also wirklich, das ist für mich so irgendwie so Paul Panzer, das finde ich nicht Ding, aber er macht es gut.
Er macht es so gut. Mann, er hat Telefonpranks wieder cool gemacht damals.
Ja, ja.
Ich liebe den, der ist so witzig. Okay, Hakan Dündük, wenn du das
und Hakan Dündük ist frech, Dicker. Der ist ein Frecher.
Wart ihr schon bei ihm in der Show?
Ich bin jetzt gar nicht auf irgendjemand gekommen so schnell, aber wegen Hakan, ich würde gerne Hakan Abi, Sternhimmelkönig, dem würde ich mal gerne zuhören.
Hakan Abi, okay.
Der genau. Sternhimmel, ja, auch krass. Der hat auch was zu erzählen.
Der mit Bones diesen Roadrunners Club hat.
Ja, genau. Okay, den können wir uns auch auf die Liste schreiben. Aber Hakan Dündük auf jeden Fall als erstes. Und ich finde, ihr müsst in seine Show.
Wir fragen den mal.
Bitte.
Nein, er soll fragen. Nein.
Er fragt bestimmt. Wir fragen ihn und dann fragt er euch. Ey,
sehr gut.
wirklich tausend Dank, dass ihr hier wart.
Ey, danke für Marina, für die Einladung.
Klar. Und könnt ihr nochmal ganz kurz Werbung für euren Podcast machen?
Sehr, sehr gerne. Wir haben einen Podcast, der heißt Guten Morgen Deutschland. Und da gehen wir mal so die tagesaktuellen und spannenden Nachrichten aus der letzten Woche mal so durch.
Ja, genau, kommt jeden Freitagmorgen raus. Donnerstag nehmen wir immer auf. Das heißt, wir sind almost live. Ja. Und ja, können alle noch was lernen.
Genau.
Geil. Okay, und ich spiele in der zweiten Staffel mit von Fleischwolf. Das war's. Danke, dass ihr hier wart.
Danke dir, Marina.
Danke, Marina.
Hat euch die Folge gefallen? Dann folgt dem Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und klickt euch bei Insta unter ididitit_podcast rein. Hier gibt's noch Videosnippets und Inside-News. Und schreibt mir doch, wer soll als nächstes hier am Mikro sitzen? Und Props gehen natürlich raus an die Teams von Storyhouse Productions und Julep. Hier im Besonderen an die weiblichen Managerinnen im Hintergrund. Sophie Ambré, die Frau an der Front, Lisa Götz, die Orga-Queen, Jannika Ullhoff, die Frau am Geldhahn, und Anna-Christina Meyer, die Möglichmacherin. Und natürlich an mich.